Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute an das Thema von letztem Mal anknüpfen. Das letzte Mal haben wir ja mit der Erfahrung des Buddha, des Erwachens, aufgehört und mit diesen drei Aspekten, die diese Erfahrung beinhaltete. Der eine Aspekt war die Erfahrung oder das Sehen der früheren Wiedergeburten des Buddha. Nummer zwei war die Verknüpfung von Verhalten und Wiedergeburten, wenn ich das so richtig erinnere. Das ist natürlich mit unserem Verständnis von Erwachen ein bisschen fremd. Ich denke, es ist wichtig, es erstens im Original zu kennen, was ursprünglich mit diesem Begriff gemeint ist, beziehungsweise wie er in bestimmten oder verschiedenen buddhistischen Traditionen auch interpretiert wird. Und immerhin sind wir noch bei den Pali-Texten, also bei dem Textkorpus, der laut buddhistischem Verständnis der älteste Textkorpus der buddhistischen Schriften ist und das, was dem Buddha, was der Buddha gelehrt hat, am nächsten kommen soll. Wir gehen ja das Buch so durch, das heißt, wir gehen dann auch durch die Zeitepochen und sehen, wie sich bestimmte Konzepte mit der Zeit auch verändert haben durch Einfluss von neuen Kulturen, wo der Buddhismus also sich weiter ausgebreitet hat, wo dann auch neue Interpretationen stattfanden. Und wir sind bei diesem Thema angelangt, Karma, also die Verknüpfung von einer Handlung und ihren Folgen. Oder manche fassen den Begriff auch zusammen, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und damit anknüpfend ist eigentlich das Konzept der Reinkarnation. Und ich glaube, dass so wie ich die buddhistische Welt wahrnehme im Westen, ist dieser Aspekt des Buddhismus, so wie wir ihn im Pali-Kanon finden, im Westen wahrscheinlich der umstrittenste Aspekt, weil diese Idee der Reinkarnation oder der Wiedergeburt eigentlich von unserem eigenen historischen Rahmen erstmal fremd ist. Das heißt, wir leben in einer Welt oder in unserer Kultur haben wir so ein lineares Bild eigentlich, außer jetzt bei der Anthroposophie und der Theosophie, okay, aber das würde ich mal ausklammern. Ich denke, unser Mainstream-Konzept ist, wir kommen auf die Welt, wir haben dann 80, 90 Jahre hier auf der Welt und danach ist dann Schluss. Und dann gibt es da offensichtlich so eine Gabelung. Die einen sagen, danach ist wirklich Schluss, also sozusagen Licht aus und kommt nichts mehr. Und die anderen, die vielleicht noch so eher diesen traditionell christlichen Hintergrund haben, sagen, nee, da kommt dann noch was, da gibt es dann verschiedene Vorstellungen, also Himmel, Hölle, Fegefeuer, keine Ahnung. Aber das Interessante ist, in diesem Konzept ist nicht beinhaltet, dass man wieder auf die Erde kommt. Und das für uns Fremde an dem Konzept der Reinkarnation, so wie wir das aus Indien kennen, ist, dass das die indische Vorstellung eine zyklische Vorstellung ist. Das heißt, und kulturwissenschaftlich wird es verknüpft mit Ackerbaukulturen, die zyklisch gedacht haben, weil sozusagen der Jahreskreis ist also eine zyklische Bewegung. Das heißt, nach dem Frühjahr kommt der Sommer, dann kommt der Herbst, dann kommt der Winter, dann kommt wieder der Frühjahr, das Frühjahr, der Sommer und so geht das eigentlich immer weiter und es gibt kein Ende davon. Und Kulturwissenschaftler sagen, dass daher wahrscheinlich auch die Idee von Wiedergeburt kommt, dass das eigentlich eine zyklische Bewegung ist. Und im Buddhismus heißt das halt, dass man wiedergeboren werden kann in unterschiedlichen Bereichen und dann kommt jetzt nochmal die ganze Kosmologie dazu, also dass es halt verschiedene Daseinsebenen gibt, also verschiedenste Geistwesen, dass es sehr positive Zustände gibt, dass es sehr negative Zustände gibt und das ist alles sehr sich materiell vorgestellt worden. Und da kann man überall wiedergeboren werden, bis hin zu der Vorstellung, dass man im Buddhismus auch als Tier wiedergeboren werden kann. Und es gibt im Pali-Kanon gibt es eine eigene Sammlung, ziemlich umfangreich eigentlich. Das sind die Jatakas und das sind die Wiedergeburtsgeschichten vom Buddha. Wo, also manche, die Westler sagen, das sind eher so Märchengeschichten, ja, weil die natürlich einen anderen Zugang zu dem Thema Wiedergeburt haben. Aber in Asien sind das offensichtlich reale Erzählungen der früheren Leben des Buddha. Ja, das gehört zum Pali-Kanon dazu. Da gibt es keine Unterteilung von, das ist richtig und das ist falsch oder so, sondern das ist ein Package. Wir hier im Westen, beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts, als die Buddhismusrezeption hier im Westen begonnen hat, hat man begonnen zu unterscheiden in den Texten zwischen dem wahren Buddhismus oder ursprünglichen Buddhismus und zwischen dem Volksbuddhismus, so hat man das genannt. Und diese westlichen Buddhismusrezeptionen, oder wie immer sie heißen, haben sich dann, ich sag mal, das Recht herausgenommen, bestimmte Teile des Pali-Kanons zum Beispiel zu sagen, das ist ursprüngliche Lehre und der andere Bereich ist halt, das haben halt so die Leute, die einfachen Leute aus dem Volk gemacht und die brauchten halt Vorstellungen und Bilder und so. Das ist aber eigentlich nicht der ursprüngliche Buddhismus. So, und dieses Konzept von ursprünglich und Volksbuddhismus oder von dann gab es auch noch den böseren Begriff der Degeneration. Und auch dieser Begriff ist, ich finde, beliebig benutzt worden. Einerseits auf die Texte des Pali-Kanons, dass man innerhalb der Texte gesagt hat, ja, da gibt es also Texte, die hat der Buddha wirklich gesagt, oder Konzepte und andere, das ist halt irgendwie dazugekommen. Und dann ging der Begriff der Degeneration noch weiter, dass man dann gesagt hat, buddhistische Richtungen, die später entstanden sind, sind eigentlich ein Abfallen vom Ursprünglichen. Da ist Buddhismus degeneriert. Das ist eigentlich auch nicht der richtige Buddhismus. Das heißt, die haben alles, was sozusagen nach 500 Jahren entstanden ist, das ist der Mahayana-Buddhismus, ist auch in Indien entstanden, haben diese frühen Buddhisten, aber auch Leute, die auf der Uni gearbeitet haben, also die ersten, die die Lehrstühle hatten, haben das so unterschieden. Und ich finde, dass das natürlich eine bestimmte Willkür beinhaltet. Weil wer weiß, was vor 2.500 Jahren der Buddha wirklich gelehrt hat? Wer weiß, was in diesen 2.500 Jahren hineingekommen ist und was früher hineingekommen ist oder später hineingekommen ist? Also wie will man das wirklich feststellen? Und wenn man genau schaut, hat es immer auch was mit Abwertung zu tun. Das ist ein menschliches Problem. Dass man also glaubt, man hat selbst den Durchblick und das andere ist halt eigentlich degeneriert, ist nichts wert, ist irgendwas ganz anderes und so. Also so diese Suche nach der reinen Lehre, könnte man fast sagen. Und immerhin, das ist jetzt, wir haben jetzt 21, also 120 Jahre, da hat das stärker diese Buddhismusrezeption begonnen. Und der aktuelle Stand, ohne dass ich wirklich jetzt den aktuellen Überblick habe, aber so wie ich es kennengelernt habe, ist man da jetzt weicher geworden. Das heißt, man kann Unterschiede viel besser da lassen. Man verknüpft sie auch mit historischer Entwicklung von verschiedenen Konzepten und sagt nicht mehr, dass eine Lesart die richtige ist und die andere ist falsch. Sondern, und das finde ich das Interessante bei dem Ansatz vom 14. Dalai Lama, der sagt, das ist wie eine Speisekarte im Restaurant, da gibt es verschiedene Gerichte und jeder hat einfach die Freiheit, das für sich auszuwählen, was für ihn am passendsten ist und was für ihn am besten wirkt. Und es gibt nicht das Einheitsgericht. Und das finde ich einen sehr offenen Ansatz und ich finde, das entspricht auch dieser toleranten Haltung, dass man auch Unterschiede stehen lassen kann. Man muss nicht alles nivellieren. Und ich denke, wir können das natürlich super trainieren, jetzt bei Corona-Zeiten mit MFG und wie diese ganzen interessanten Varianten heißen. Aber ich glaube, wir merken sehr schnell, wie wir selbst sozusagen uns einengen und sagen, ah, das ist nicht richtig, unseres ist richtig und wir dann sozusagen in diese Abgrenzungsgeschichte hineinkommen und das macht uns aber auch selbst eng. Und mir ist eine Geschichte dazu eingefallen, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich kann nicht mehr wirklich sagen, wo ich die gehört habe, deswegen ist die Geschichte beliebig einsetzbar. Ich tue sie mal in den Kontext von Buddhismus, weil das sind so die Geschichten, die mir am nächsten sind. Also in irgendeinem japanischen Zen-Kloster, ja, 14. Jahrhundert oder so. Gab es halt so einen Zen-Meister, so einen alten Zen-Meister und einige Schüler von ihm. Und es gab irgendwann mal einen riesigen Streit zwischen zwei Schülern. Und die haben sich so zerstritten, ja, dass sie füreinander überhaupt keinen Ausweg mehr gefunden haben und sind dann zu diesem alten Zen-Meister hingegangen. Ja. Und jeder von den beiden hat also sozusagen sein Problem geschildert oder gesagt, wie er die Sache sieht. Ja. Und der Erste hatte also seine Sichtweise erzählt und dieser alte Zen-Meister hat zugehört und hat gesagt, ja, du hast recht. Ja, dann hat der zweite Schüler von ihm seine Sichtweise erzählt, ja, war natürlich ganz anders, weil sonst hätten sie ja nicht gestritten. Und auch da sagt der alte Zen-Meister, ja, du hast auch recht. Und als die beiden Schüler dann wieder waren, dann irgendwie waren sie entspannt. Ja, also es hat ein bisschen so an Dynamik offensichtlich aus dem Streit rausgenommen. Und als sie dann also den Raum von dem Zen-Meister verlassen haben, war sein ältester Schüler noch in dem Raum, der also bei diesem ganzen Gespräch dabei war und diesen alten Zen-Meister fragt, aber hallo, du kannst doch nicht beiden Recht geben, das geht doch überhaupt nicht. Ja, also ich meine, die Positionen waren so widersprüchlich, wie kann es sein, dass da beide Recht haben, das verstehe ich aber nicht. Und dieser alte Zen-Meister hat ihn angeschaut und gesagt, da hast du auch recht.
Das ist eine jüdische Geschichte.
Ja, ich hätte auch gesagt, es könnte auch von ja. Mullah Nasruddin ja, sein. Das, genau. Ja, mit Rabbi geht das genauso, funktioniert die Geschichte genauso. Aber ich finde, diese Geschichte hat jetzt im buddhistischen Kontext, bestimmt auch im jüdischen, aber da kenne ich mich zu wenig aus, aber im buddhistischen Kontext spiegelt sie jetzt auch zu unserem Thema Wiedergeburt, ja, und verschiedene Konzepte, wie man sich vorstellt, was also nach dem Tod alles passiert, nimmt sie so ein bisschen die Energie raus, unbedingt die Wahrheit kennen zu müssen. Ja, und vielleicht gibt es gar keine einzige Wahrheit, sondern vielleicht gibt es verschiedene Sichtweisen. Und diese Geschichte, man könnte natürlich jetzt diesen alten Zen-Meister so sehen, dass der eigentlich schon so drüber ist über den Dingen, dass er denkt, das ist alles Kindergarten, worüber sich die Leute da ärgern oder streiten oder so. Und das ist, diese Ebene gibt es natürlich im Buddhismus. Und das ist eigentlich so diese tiefe, in sich ruhende Gelassenheit. Ja, ich ruhe in mir und schaue mir dieses ganze, da gibt es dann verschiedene Konzepte, ja, also auf, bis zu welcher Ebene man das auflöst. Man könnte sagen, Kindergarten schaut man sich alles an, wundert sich, worüber sich Leute ärgern können. Ja, man sitzt und ist gelassen in sich. Oder im Theravada gibt es diese Idee von den Dharmas. Dhammas, Pali Dhammas, auf Sanskrit Dharmas mit R. Und das sind die kleinsten Einheiten, so eine Art Moleküle, die permanent auf, also fluktuierend sind, auftauchen, da, tak, tak, tak. Und in manchen Meditationsschulen, die also sehr starkes Gewicht auf Vertiefung legen, die haben so einen hohen Konzentrationsgrad, dass sie sozusagen jede Wahrnehmung, die auftaucht, auflösen in diese Dhamma-Aktivität. Sprich, es ist total vergänglich, alles, was passiert, und wir beobachten diese permanente Veränderung von Dingen. Und auch das ist eine Sichtweise auf die Dinge, was aus buddhistischer Sicht nichts anderes bedeutet, dass wir die Dinge nicht festhalten können. Wir können auch keine Konzepte festhalten. Also alles, was starr ist, widerspricht eigentlich der Idee der Veränderung, die ja im Zentrum des Buddhismus steht. Und auch hier könnte man jetzt sagen, das ist natürlich ein super Ansatz, ja, ich bin einfach gelassen, egal was um mich herum passiert, ich sehe einfach nur die Veränderung und alles ist gut. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Wenn man nur diesen Aspekt im Fokus hat. Und manche Menschen, die viel auf Meditationsretreats sind, machen Erfahrungen, die sind extrem beeindruckend. Und die kommen dann aus dem Retreat raus und sitzen dann einfach nur in ihrem Schwerpunkt und alles ist okay. Und sie machen gar nichts mehr. Und dafür hat man einen wesentlichen Aspekt des Buddhismus verloren. Und zwar, das Bild des Dalai Lama ist, Buddhismus ist wie ein Vogel und jeder Vogel hat zwei Flügel. Und der eine Flügel ist diese Gelassenheit, dieses In-Verbindung-Sein, dieses Sehen, dass es keine getrennten Einheiten gibt. Ja, also Anatta, nicht ich. Oder Shunyata, Leerheit, leer von eigenständigem Ich. Das ist der eine Aspekt, der ist wesentlich. Das ist, daraus kommt die Gelassenheit, daraus kommt unser Schwerpunkt. Aber der andere Flügel ist die relative Welt. Und wir leben auch in der relativen Welt. Und da haben wir dann das Thema der Ethik. Und die Ethik wird abgeleitet aus dem Verständnis von unseren Handlungen und ihren Folgen daraus. Das ist die Basis der buddhistischen Ethik. Und das ist unser Alltagswerkzeug. Das heißt, wir müssen sehr wohl im Alltag kluge Entscheidungen treffen, und zwar auf Basis von ethischem Handeln. Und diese beiden Flügel gehören zusammen. Das ist das Wesentliche. Also, weil der Vogel, um im Bild vom Dalai Lama zu bleiben, kann nur fliegen, wenn er zwei Flügel hat und nicht mit einem. Und das wird manchmal vergessen. Manche tendieren eher zu diesem moralischen und vergessen den anderen Aspekt. Und andere sind eher vollkommen in der Meditation und vergessen den lebenspraktischen Aspekt. Und mir hat das Konzept, und jetzt ist die Frage, muss man jetzt dieses Konzept von Ursache, Wirkung auf mehrere Leben ausbreiten, so wie es im Pali-Kanon gemacht wird? Ich würde sagen, nein. Wenn einem das Konzept von Wiedergeburt oder Reinkarnation, wenn man das spannend findet, kann man gerne dran glauben. Und ja, es gibt auch nichts, was dagegen spricht. Vielleicht, ich glaube, das ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber was ich wesentlich finde, ist der Zusammenhang von unserem Handeln und den Folgen daraus. Und im Pali-Kanon, also jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe zwei Texte hier reingenommen, die sich, das ist in dem Kapitel Buddhistische Ethik, sind zwei Texte aus dem Pali-Kanon, die genau diesen Zusammenhang beschreiben. Aber der Grundzusammenhang ist eigentlich der, wenn ich heilsam handle, dann hat das heilsame Auswirkungen und diese Auswirkungen kommen dann wieder zu mir zurück. Also wenn ich Gutes tue, passiert mir auch Gutes. So ist diese Grundidee. Dass das im Alltag aber nicht immer so eins zu eins nachvollziehbar ist, hat offensichtlich der Buddha auch schon wahrgenommen. Und deswegen unterscheidet er Karma auf drei Ebenen. Das heißt, beziehungsweise die Folgen auf drei Ebenen. Die eine Folge ist, von Karma, dass die Wirkungen in diesem Leben sich manifestieren. Ja, also wenn ich irgendjemanden, weiß nicht, aufgehalten werde von einem Polizisten und ich bin frech zu ihm, dann kriege ich einen Strafzettel oder ein Ticket oder irgendwas. Das ist schnell wirkendes Karma. Ja, also das geht ganz fix. Tack, tack, tack. Ja, so, also Karma, wo die Auswirkungen in diesem Leben manifest werden. Dann gibt es Karma, wo die Auswirkungen erst im nächsten Leben manifest werden. Das ist natürlich jetzt aus unserer Perspektive schwer nachprüfbar. Reduziert aber die Komplexität, dass gesagt wird, es muss nicht jedes gute Handeln unmittelbar in unserem Leben jetzt die Folgen haben. Ja? Und dann gibt es noch Karma bzw. die Folgen des Karmas, die sich dann in mehreren Leben erst auswirken. Ja, also er hat offensichtlich in großen Distanzen gearbeitet. Das ist die Richtung Zukunft. Und zwar die Richtung, wo wir die Folgen unseres Handelns mitbestimmen können. Also das heißt, wenn ich freundlich zu anderen Menschen bin, dann kommt in der Regel diese Freundlichkeit wieder zurück. Nicht eins zu eins. Ja? Man kann natürlich auch zu jemandem freundlich sein und der ist trotzdem noch ziemlich merkwürdig drauf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja, so. Also vielleicht kann man das eher in Wahrscheinlichkeiten benennen. Das heißt, das gibt uns ein bisschen den Kontext oder den Rahmen, unser Handeln einzuordnen. Das heißt, heilsames Handeln hat heilsame Folgen, unheilsames Handeln hat unheilsame Folgen. Heilsam wird definiert auf heilsam für mich und heilsam für alle anderen Wesen. Und da haben wir wieder diesen Kontext zu Verbundenheit. Unheilsam genauso, unheilsam für mich und oder unheilsam für alle anderen Wesen. Jetzt, das ist sozusagen dieses Gesetz von Ursache, Wirkung in die Zukunft projiziert. Aber das Interessante ist, es gibt sozusagen jetzt auch eine Rückprojektion. Das heißt, so wie wir im Moment sind in dieser Idee, ist das Resultat unseres früheren Handelns. So, und jetzt kann man wieder sagen, okay, ich glaube aber nicht an die Reinkarnation. Ja, hat das dann, diese Idee, irgendeine Relevanz für mich? Ich würde sagen, ja, weil in der Psychologie nennen wir das Gewohnheitsmuster. Das heißt, so wie ich in der Kindheit mir meine Welt zusammengebaut habe, beziehungsweise mir zusammengebaut wurde, weil ich ja in vielen Kindheitsphasen eigentlich nicht, also mehr aufgenommen habe, als selbst aktiv unterwegs war. Aber dass mein jetziges Gewordenheit natürlich mit meinen Handlungen in meiner Vergangenheit zu tun haben. Und das heißt aber auch, dass ich meine eigene Zukunft gestalten kann. Das ist die Idee. Und da haben wir den Begriff der Selbstverantwortung. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Begriff, weil die Selbstverantwortung definiert sich über unser Handeln. Und viele Probleme, mit denen wir jetzt, jeder Einzelne und jede Einzelne, kämpfen, haben natürlich was mit unseren unheilsamen Gewohnheitsmustern zu tun. Und die haben was mit unserer Biografie zu tun. Wobei jetzt der buddhistische Ansatz nicht biografisch arbeitet, sondern der schaut einfach, was ist jetzt, ja, und was kann ich jetzt mit diesen Gewohnheitsmustern, die ich mir irgendwann angeeignet habe, was kann ich da jetzt verändern? Und dann kann ich versuchen, das im Alltag umzusetzen, wohlwissend, dass Gewohnheitsmuster extrem starr sind, extrem zählebig sind. Das heißt, wir haben natürlich nur einen bestimmten Rahmen von Veränderung. Aber diesen Rahmen kann man nutzen. Und ich finde, das ist in meinem Verständnis ein gutes Erklärungsmodell. Weil es erklärt einerseits mein Gewordensein und es gibt mir die Möglichkeit, meine eigene Zukunft auch zu bestimmen. Ohne, dass ich wirklich jetzt an Reinkarnation glauben muss. Ich glaube, das Gesetz des Karmas oder das Gesetz von Ursache-Wirkung nur auf unsere 80 Jahre angewandt oder 90 Jahre macht Sinn und erklärt viel. Und das finde ich sehr spannend, dass so eine Idee, so ein Konzept vor 2.500 Jahren schon entwickelt wurde. Also Hut ab, müsste man sagen. Und es gibt natürlich jetzt auch noch, jetzt ist immer die Frage, was interpretiert man alles in diese Texte hinein? Als ich diese Texte übersetzt habe, war ich natürlich eher skeptisch, oder ich bin immer noch eher skeptisch mit Wiedergeburt und so. Und deswegen gibt es verschiedene Lesarten dieser Texte. Und das ist jetzt nicht meine Erfindung, sondern das hat eigentlich Sogyal Rinpoche mich auf die Idee gebracht, dass die Idee der Wiedergeburt kann man unterschiedlich verstehen. Man kann es verstehen als von einem Moment zum anderen. Also die Übergänge von einem Moment zum nächsten. Also wenn ich freundlich bin, im nächsten Augenblick ist vielleicht die andere Person zu mir freundlich. Das ist sozusagen eine Wiedergeburtsgeschichte, wenn man es von Augenblick zu Augenblick, jeder Augenblick ist ein neuer Augenblick, also eine Wiedergeburt eigentlich. Und insofern kann man diese, wenn in den Texten von Wiedergeburtsbereichen gesprochen wird, also diese verschiedenen Höllenbereiche, himmlische Bereiche, Tierbereiche, kann man das natürlich auch psychologisch deuten. Sprich, wenn ich ziemlich dumme Sachen mache, dann lebe ich offensichtlich in einer Welt, wo meine kognitiven Ressourcen sehr eingeschränkt sind. Und das Bild dafür ist die Tierwelt, zumindest jetzt aus buddhistischem Verständnis. Wenn ich Dinge gut mache und es geht mir gut, dann lebe ich vielleicht in einer himmlischen Welt, weil einfach alles schön passiert und schön ist. Wenn ich andere Menschen quäle oder selbst gequält werde, dann lebe ich in einer höllischen Welt, wo mir oder anderen Menschen wehgetan wird. Also auch so kann man das interpretieren. Und wobei Sogyal Rinpoche das so gemacht hat. Aber für unterschiedliche Zuhörergruppen gibt es halt unterschiedliche Interpretationen. Und ich glaube, um vielleicht textkritisch bei den Texten zu bleiben, ich gehe mal davon aus, zur Zeit des Buddha haben die Leute wirklich an die Wiedergeburt geglaubt. So wie wir bei uns im Mittelalter an die Hölle geglaubt haben und vielleicht heute immer noch Leute an die Hölle glauben. Also ich glaube, die haben das sehr, sehr wörtlich genommen. Und diese psychologische Reinterpretation ist etwas, was halt so im 20. oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazugekommen ist. So hätte ich das mal gesagt, also wenn man das historisch betrachtet. Aber ich glaube, das ist vollkommen unnütz, es historisch betrachten zu müssen, weil ich glaube, für uns ist ja interessant, wenn wir diese Texte lesen, was können wir aus unserer Situation draus machen? Was können wir für unser Leben draus lernen? Ja, uns muss ziemlich wurscht sein, was der Buddha da gemeint hat oder die Zuhörer des Buddha, denke ich mir. Das ist ja dann eher so ein universitäres Anspruch, da irgendeine Wahrheit wieder zu finden, sondern ich glaube, für uns ist es spannend, es in unserer Lebenswelt zu reflektieren und zu untersuchen, ist da was dabei, was mir hilft im Alltag? Ja, oder ist das einfach Nonsens, der vor 2.500 Jahren irgendwie publiziert wurde? Und ich glaube, oder von meinem Verständnis her, finde ich das Konzept von Ursache und Wirkung für unseren Kontext hilfreich. Pah, 29 Minuten, 59 Sekunden. Danke.